Jesus Christus, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. So krasse Statements, die du von dir selber sagst. Du bist lebendiges Wasser und wer von dir trinkt, der wird nimmer mehr dürsten. Und das bitte ich dich, dass wir da reinwachsen. Du siehst, wie viele Gedanken, wie viele Lügen in uns die ganze Zeit erklären, wie sehr wir nach allem möglichen Durst haben. Und ich bitte dich, dass du uns in die Wahrheit reinwachsen lässt, dass du den eigentlichen Durst, um den es geht, gestillt hast. Dass wir dich immer mehr sehen dürfen. Gebrauch auch diesen Morgen dazu. Segne Keshi bei dem, was er uns weitergibt. Segne unsere Zeit, wo wir jetzt miteinander dich feiern und loben dürfen. In deinem Namen sind wir hier, zu deiner Ehre. Amen.
Wir haben schon sehr viel gehört in den letzten beiden Tagen. Sehr viel geniale Bekehrungsgeschichten. Die 3000 Menschen, die sich für Jesus entschieden haben bei der Pfingstpredigt von Petrus. Und als Petrus dann auf seiner ersten Reise war, die Samaritaner, der Eunuch aus Ägypten, der Äthiopien, der sich bekehrt hat, der Hauptmann Cornelius und auch Saulus. Man würde sagen, läuft doch alles richtig, richtig gut. Also die Gemeinde hat doch richtig, richtig gut angefangen. Eine Bekehrungsgeschichte nach der anderen. Und dann haben wir uns gestern Paulus oder Saulus angeschaut und die Bekehrungsgeschichte. Und wir lesen dann auch schon in Kapitel 11, wie er anfängt, wirksam zu werden. Er geht mit Barnabas nach Antiochia und macht dort Gemeindearbeit. Menschen kommen zum Glauben. Und wir wollen uns heute Morgen das Kapitel 12 anschauen, die Verse 1 bis 17, und wir sehen, es kann aber auch anders sein. Ich lese Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 17. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den, also Petrus, setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Soldaten, gebunden mit 2 Ketten, und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker, und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm: Wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang, und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er: Nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und alle Erwartung des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündete: Petrus stehe vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen, es ist ein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er sprach, berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Um jene Zeit, so beginnt Kapitel 12. Und wir haben schon gesehen, jene Zeit, die Zeit der Urgemeinde, angefangen richtig gut mit einer Bekehrung nach der anderen. Aber hier haben wir etwas ganz anderes. Um jene Zeit, da heißt es, da legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde. Um jene Zeit, das war eine Zeit, die dunkel war. Eine dunkle Zeit der Gemeinde. Denn neben diesen ganzen Bekehrungsgeschichten wird jetzt deutlich, es ist auch was anderes, was immer mehr zunimmt. Etwas, was schon von Anfang an Thema war, aber es irgendwie verstärkt auftritt. Es hat schon angefangen am Anfang, als Petrus und Johannes vom Hohen Rat in Gefangenschaft gesetzt wurden. Es ging weiter, als Stephanus gesteinigt wurde. Und es ging weiter, als Saulus mit einer Verfügung nach Damaskus gegangen ist, um Nachfolger von Jesus ins Gefängnis zu setzen. Und jetzt geht es weiter mit Herodes. Herodes, eine kurze Klärung, wir haben im Neuen Testament mehrere Personen, die Herodes heißen. Und ein bisschen eine Verwirrung rauszunehmen, wir haben einmal Herodes den Großen. Das ist der Herodes, der mit der Geburtsgeschichte und dem Kindermord in Bethlehem verknüpft wird. Dann haben wir seinen Sohn Herodes Antipas. Das ist der Herodes, vor dem Jesus verhört wurde und der mit der Kreuzigung Jesu zusammenhängt. Dann haben wir hier Herodes Agrippa den Ersten. Und wir haben später in der Apostelgeschichte dann mit Paulus noch Herodes Agrippa den Zweiten. Also hier Herodes Agrippa der Erste. Wer war das? Dieser Herodes, was ihn ausmacht, er ist in Rom aufgewachsen. Und nicht nur allein, sondern in Rom mit späteren Kaisern groß geworden. Zum Beispiel mit Kaiser Caligula, der dann zur ähnlichen Zeit wie er regiert hat. Und diese Freundschaft zu diesen Kaisern hat ihm dann geholfen, die Macht in Judäa, Jerusalem und das ganze Gebiet zu bekommen. Und dieser Herodes Agrippa der Erste, der hatte ein ganz besonderes Interesse. Er wollte als ein König erscheinen, der bei den Juden wohlgefallen hatte, der bei den Juden gut ankam. Immerhin war er mit dem Titel eigentlich der König der Juden, so wie die anderen Herodisse vor ihm auch. Also er hatte dieses Anliegen, ich will, dass die Juden mich mögen. Und das hat dann dazu geführt, dass er zum einen, also ein Beispiel, da wollte dann Kaiser Caligula, wollte ein Standbild von sich im Tempel von Jerusalem aufrichten lassen. Und Herodes Agrippa, der wusste, wenn er das macht, dann kommt es bei den Juden ganz und gar nicht gut an. Also musste er das verhindern. Er hat es dann geschafft, dadurch, dass er ja mit dem Caligula groß geworden ist, konnte er ihn davon abhalten. Aber sein Interesse war, ich will bei den Juden gut ankommen. Und genau so lesen wir auch von ihm hier in unserem Text. Er will bei den Juden gut ankommen. Er wusste, dass diese Sekte von Jesus Nachfolgern, die behaupten, dass so ein Jesus Christus vom Tod auferstanden sei, dass diese kleine Sekte ein Dorn im Augen der Juden war. Das wusste er, und er wusste, wenn ich den Juden gefallen will, dann muss ich gegen diese Sekte vorgehen. Dann muss ich hier etwas machen, dann muss ich hier etwas unternehmen. Und so fängt er an, Einzelne aus dieser Gemeinde, aus dieser Sekte von Jesus Nachfolgern gefangen zu nehmen. Und nicht nur irgendjemand. Er erwischt in diesem Vorgehen auch Jakobus. Jakobus, einer von den 12 Jüngern, von den 12 Aposteln. Und nicht nur einer von diesen 12, nein, er war sogar einer von diesen 3 Jüngern, die noch mal besonders eng mit Jesus unterwegs gewesen sind. Jakobus, Johannes und Petrus. Und er erwischt jetzt hier den Jakobus. Und dann heißt es in Vers 2, er tötete aber Jakobus mit dem Schwert. Die Verfolgung nimmt zu. Am Anfang Gefangenschaft durch den Hohen Rat. Dann eine Steinigung. Und jetzt erwischt werden sogar noch die Führung der Gemeinde, die Führenden der Gemeinde werden jetzt auch erwischt. Jakobus war einer derjenigen, der viel zu sagen hatte in der Urgemeinde. Und man muss das mal aus der Perspektive der Gemeinde verstehen. Ganz am Anfang, diese Urgemeinde, die war ja noch gar nicht so alt. Und da war das so, dass die Apostel noch die tragende Rolle gespielt haben im Bestehen der Gemeinde. Und dann wird der erste, Jakobus, festgenommen und hingerichtet. Und nicht nur das, es bleibt ja nicht dabei, sondern wir lesen weiter, dass Herodes offensichtlich sein Ziel erreicht. Er sieht, wow, das gefällt den Juden, dass ich jetzt hier den Jakobus hingerichtet habe. Was macht er? Er nimmt auch den Petrus gefangen. Der nächste aus der Führungsebene, der weg ist. Eine Zeit in der Gemeinde, die nicht einfach war. Wo wir merken, das ist eine schwierige Zeit. Wenn man sich eben das aus der Perspektive der Gemeinde vorstellt, dann denkt man so, wow, jetzt erleben wir wirklich Widerstand. Jetzt läuft nicht mehr alles wie geschmiert, eine Bekehrung nach der anderen. Nein, jetzt werden Leute aus der Führungsebene gefangen genommen und sogar hingerichtet. Die Verfolgung nimmt zu. Und die Frage ist, wie reagiert die Gemeinde? Wie reagiert die Gemeinde auf diese Verfolgung? Protestieren sie? Gehen sie auf die Straße und sagen, Herodes, das kann nicht sein. Der Petrus ist unschuldig, lasst ihn doch frei, der hat doch gar nichts gemacht. Oder ziehen sie sich zurück in ihr eigenes Schneckenhaus? Ja, nicht auffallen. Was macht die Gemeinde? Keins von beidem. Stattdessen lesen wir in Vers 5, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Und hier wird wieder eins dieser Kernelemente der Gemeinde deutlich. Das Gebet. Kernelement der Gemeinde. Die Gemeinde betet für Petrus. Und ich bin sicher, es steht jetzt hier nicht drin, aber ich bin sicher, sie haben genauso auch für Jakobus gebetet. Genauso für Jakobus, wie sie jetzt hier auch für Petrus beten. Und das ist nicht nur ein flüchtiges Gebet, mal kurz zwischendrin, ah, da war ja was, könnte ich mal kurz mich an Gott wenden. Nein, nein, nein. Hier heißt es war ein anhaltendes Gebet. Ein inbrünstiges Gebet, ein Gebet. Ja, wir lesen von Petrus, dass er ja wahrscheinlich mehrere Tage im Gefängnis gewesen ist. Und während dieser ganzen Zeit hat die Gemeinde für Petrus gebetet. Und das Wort, das hier steht, das ist das gleiche Wort, was Lukas auch bei Jesus verwendet, als er im Garten Gethsemane ist, kurz vor seiner Gefangennahme. Da lesen wir, dass er genau so betet wie hier die Gemeinde. Es ist ein sehr inniges Gebet, ein sehr tiefes Gebet der Gemeinde hier vor Gott. Wir haben es hier mit dem Thema der Verfolgung der Gemeinde zu tun. Ein Thema, das ja von Anfang an dabei war, aber jetzt hier noch stärker wird. Und die erste Frage, die uns dieser Text stellt, ist, wann hast du das letzte Mal für Brüder und Schwestern im Glauben gebetet, die verfolgt werden? Ja, wir haben hier die Freiheit. Wir können unseren Glauben frei ausleben. Aber im Großteil dieser Welt ist das nicht so. Im Großteil dieser Welt werden Menschen, die Jesus nachfolgen, verfolgt. In ganz unterschiedlicher Form. Aber sie können ihren Glauben nicht frei ausleben. Länder, in denen allein der Besitz einer Bibel schon strafbar ist. Und die Frage ist, wann hast du das letzte Mal für verfolgte Christen gebetet? Wann hast du das letzte Mal gebetet für Jesus Nachfolger, für Brüder und Schwestern, die ihren Glauben nicht frei ausleben können? Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir sagen, das ist nicht das Erste, was uns einfällt, wenn wir beten. Sondern wenn wir beten, dann beten wir doch ganz oft erst an das, was direkt mit uns und unserem Umfeld zu tun hat. Wo wir vielleicht auch direkt betroffen sind. Was steht an diesem Tag an? Das legen wir als erstes vor Gott. Aber wann legen wir eigentlich die vor Gott, die verfolgt werden, die ihren Glauben eben nicht frei ausleben können? Und wenn man die Berichte von Open Doors liest, dann ist immer die Botschaft die gleiche. Bitte betet für uns. Das ist das Anliegen. Bitte betet für uns. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, ja, wofür soll ich denn beten? Wenn ich für verfolgte Christen bete, wofür soll ich denn beten? Wo soll ich denn überhaupt anfangen? Ich weiß ja gar nicht, gibt es da irgendwas Konkretes? Und dann eine Einladung einfach mal zu sagen, okay, ich gehe auf die Homepage von Open Doors, da gibt es immer so ein Land des Tages, für das man beten kann. Da sind dann Infos über dieses Land, wie sieht diese Verfolgung aus und konkrete Gebetsanliegen. Da kann man mal vorbeigucken und sagen, okay, jetzt bete ich mal bewusst für verfolgte Christen. Oder nächste Woche ist wieder von Open Doors dieses Shockwave-Event, wo es wirklich darum geht, unsere Generation wieder ganz neu in dieses Gebet für verfolgte Christen mit reinzunehmen. Und wenn du morgen wieder heimfährst, dann kannst du ja mal deinen Jugendleiter fragen, ob ihr da mitmacht. Und wenn nicht, dann fragen, könnten wir nicht mitmachen? Es ist noch nicht zu spät. Man kann da ganz viel Material auch bestellen. Aber zu sagen, es ist ein Anliegen, das wichtig ist. Gebet für Brüder und Schwestern, die verfolgt werden. Aber immer noch, was soll ich denn beten? Was soll ich denn beten, wenn ich für verfolgte Geschwister bete? Und wir wollen einmal reingucken, was hat denn die Gemeinde gebetet? Naja, wir lesen nicht direkt, was die Gemeinde gebetet hat. Wir lesen nur, dass sie gebetet hat, dass sie anhaltend gebetet hat, aber in ihrer Reaktion auf das, was nachher passiert ist, dass Petrus befreit wurde, können wir erahnen, was gebetet wurde. Das Erste, die Reaktion von Petrus in Vers 9, da heißt es, und er ging hinaus und folgte diesem Engel und wusste gar nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Der Petrus hat gar nicht damit gerechnet, dass er hier jetzt befreit werden könnte. Und das, obwohl er ja schon andere Befreiungen aus dem Gefängnis erlebt hatte. Und trotzdem ist er hier und er hat es nicht erwartet. Er folgt diesem Engel und denkt, ja, das ist eh nur eine Erscheinung. Er hat nicht erwartet, dass er befreit wird. Und die Gemeinde, wie reagiert die Gemeinde, als dann Petrus vor der Tür steht, da klopft er an und die Gemeinde sagt, na, das kann doch gar nicht sein. Als die Rode dann zurückkommt, sagt er, du bist doch verrückt. Das kann gar nicht sein, dass der Petrus da jetzt vor der Tür steht. Auch die Gemeinde hat nicht mit der Befreiung von Petrus gerechnet. Jetzt könnte man sagen, die hatten vielleicht einen kleinen Glauben. Aber ich würde sagen, was darin deutlich wird, vielleicht haben sie gar nicht für die Befreiung gebetet. Vielleicht sind sie gar nicht für eine Befreiung vor Gott eingetreten, sondern sind vor Gott gekommen, haben, nachdem Jakobus hingerichtet wurde, sind sie jetzt vielleicht ein bisschen nüchtern geworden, so ja, vielleicht greift Gott ja gar nicht so ein, deshalb beten wir gar nicht dafür, sondern sie beten vielleicht eher um ein mildes Urteil, dass Herodes nicht ganz so reagiert, wie bei Jakobus ihn vielleicht nicht hinrichtet, sondern nur auspeitschen lässt oder irgendwas in die Richtung. Sie beten für ein mildes Urteil. Und Gott sagt, hey, liebe Gemeinde, ich kann noch viel mehr. Ich kann nicht nur ein mildes Urteil schenken, sondern ich kann ihn sogar aus dem Gefängnis rausholen. Stellt euch das mal vor, ich kann ihn sogar rausholen. Und ich glaube, wir beten oft genauso wie die Gemeinde. Wir erwarten gar nicht mehr das Große von Gott. Wir erwarten eher so, ja Gott, wenn du willst, dann mach doch dies und wenn nicht, dann gib wenigstens Kraft für die Situation und so. So beten wir. Aber wir dürfen wieder neu lernen, mit der Erwartung zu beten, dass Gott Großes machen kann. Mit der Erwartung zu beten, Gott kann diesen Petrus aus dem Gefängnis rausholen. Gott kann die Verfolgung in den Ländern aufhören lassen. Gott kann das. Gott kann das machen. Aber was ist, wenn es nicht so kommt? Was ist, wenn es so ist wie bei Jakobus? Vielleicht hat die Gemeinde bei Jakobus noch um diese Befreiung gebeten und dann ist es ganz anders gekommen und Jakobus wurde hingerichtet. Was ist, wenn es ganz anders ist? Was ist hier eigentlich los, dass der Jakobus stirbt und Petrus befreit wird. Warum muss der eine sterben? Warum darf der andere leben? Gibt es da irgendwelche Kriterien dafür, dass das jetzt hier auch gerecht zuläuft? Und es gibt auf diese Frage unterschiedliche Antworten. In manchen Gemeinden gibt es diese Antwort, ja, bei Jakobus, oder vielleicht nicht unbedingt bei Jakobus, aber in unserem Alltag, wenn jemand Leid erlebt, wenn jemand irgendwie gerade nicht so auf der Spur ist, dann ist ganz schnell die Antwort, ja, der hat halt nicht genug geglaubt. Der war halt gerade nicht so close mit Gott. Der war gerade weit weg, der hat vielleicht selber gerade wieder irgendwas verbockt, hat irgendwie wieder Sünde in seinem Leben und deshalb hat Gott hier jetzt nicht eingegriffen. Deshalb bestraft ihn Gott vielleicht sogar. Wenn wir Hiob lesen, dann ist genau das die Anschuldigung. Der Freunde an Hiob, die sagen, Hiob, du hast doch irgendwas gegen Gott verbrochen und deshalb musst du jetzt Buße tun. Und der Umkehrschluss wäre dann Petrus. Ja, Petrus war ganz nah an Gott dran. Petrus war gerade in so einer richtigen, tiefen Phase mit Gott und deshalb wird er jetzt hier befreit. Das ist die Vorstellung. Ich weiß nicht, ob ihr diese Art von Argumentation auch schon gehört habt bei euch in der Gemeinde, aber das, was hier eigentlich falsch ist, wir haben da ein falsches Grundverständnis. Dieses Grundverständnis, wenn es mir schlecht geht, dann ist Gott weg, dann habe ich irgendwas verbockt, dann ist Gott sauer auf mich und jetzt muss ich halt selber gucken, wie ich klarkomme. Und auf der anderen Seite, wenn es mir gut geht, wenn ich meinen Nebensitzer angucke, wow, der ist gerade, dem geht es gerade blendend. Wenn es dem gut geht, wow, der muss gerade richtig eng mit Gott unterwegs sein. Also diese Vorstellung, dass so wie wir leben, so wie wir mit Gott unterwegs sind, dass das direkte Auswirkungen hat, wie es uns geht. Wenn ich nah mit Gott unterwegs bin, dann geht es mir gut. Wenn ich weit weg bin, dann geht es mir schlecht. Aber das ist nicht das, was hier gesagt wird. Das ist nicht das, wie die Bibel damit umgeht. Denn nur weil jemand Gott vertraut, weil jemand eng mit Gott unterwegs ist, heißt es nicht automatisch, hey, der ist eng mit Gott unterwegs, dem geht's gut. Und auf der anderen Seite, nur weil es jemandem schlecht geht oder weil jemand gerade ein bisschen weiter weg von Gott ist, heißt es nicht automatisch, dem geht's schlecht. Sondern das, was hier eigentlich dahinter steckt, was wir bei Petrus und bei Jakobus sehen, es gibt keine Kriterien. Es werden keine Kriterien genannt, warum Jakobus hingerichtet wurde und warum Petrus befreit wurde. Das gibt's nicht. Wird kein einziges genannt. Und es wird deutlich, es liegt einfach in der Souveränität Gottes. Gott bestimmt, das Leben von Jakobus ist vorbei und Petrus soll noch weiterleben. Und nicht, weil Jakobus gerade irgendwas verbockt hat, und auch nicht, weil Petrus gerade wieder ganz toll mit mir unterwegs ist. Nein, einfach, weil Gott das festsetzt. Gott setzt fest, wann das Leben von den beiden beginnt. Und Gott setzt fest, wann das Leben von den beiden endet. Und bei Jakobus endet's mit dem Schwert durch Herodes. Bei Petrus darf's noch weitergehen. Und das gilt genauso auch für unser Leben. Wir leben nicht in einer Religion, in einem Glauben, wo wir irgendwelche Lebensverlängerungsmaßnahmen durch irgendwelche geistlichen Übungen bewirken können. Nicht sagen können, ah, wenn ich ein Kapitel in der Bibel lese, dann lebe ich 5 Minuten länger. Und wenn ich mal einmal vergesse zu beten, dann direkt 10 Minuten weniger. Nein, 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 das ist kein System, wie das funktioniert. Sondern es ist einzig und allein Gott, der das bestimmt, der das festlegt. Und das eben nicht nur beim Tod, wenn das Leben endet, sondern in allen Dingen unseres Lebens, wo wir unterwegs sind. Wenn ich merke, wow, ich bin wegen meinem Glauben ein Außenseiter. Die Leute mögen mich nicht, weil ich Jesus nachfolge. Die lachen mich dafür aus. Dann ist es in erster Linie nicht, weil du gerade irgendwie schlecht mit Gott unterwegs bist, sondern es ist in erster Linie, weil Gott sagt, ich will das so. Ich will das so. Und wenn du sagst, nein, mir geht's aber gerade gut, ich kann meinen Glauben ganz frei leben und alle mögen mich deswegen, dann ist es nicht, weil du ganz nah mit Gott unterwegs bist, sondern erstmal, weil Gott das so will. Und jetzt sagen die einen, boah, das ist aber unfair. Das kann doch nicht sein. Gott kann das doch nicht einfach so machen. Und die Antwort ist doch, Gott kann. Und wir lesen zwei Verse aus Jesaja 45, Vers 9, wo es heißt: Sagt etwa der Ton zu seinem Bildner, was machst du? Und in Vers 11, so spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Bildner: Wollt ihr mich etwa wegen meiner Kinder und über das Werk meiner Hände mir Befehl geben? Jesaja macht hier deutlich, was maßt ihr euch an, Gott um Rechenschaft zu bitten? Zu sagen, warum Gott, wie kannst du das nur machen? Was maßt ihr euch da eigentlich an? Und das hat mit dem Gottesbild zu tun. Gott ist kein Schoßhund, dem ich ein Stöckchen werfe und der das dann wiederholt. Der das macht, was ich will. Der nach meiner Nase tanzen muss. Das ist nicht Gott. Sondern als erstes Mal ist Gott Gott. Und Gott kann machen, was er will, ohne dass er uns irgendwie dafür Rechenschaft schuldig ist. Er muss uns nicht erklären, warum er was und wie und so weiter macht. Nein. Und er ist auch kein Gott, dem wir Befehle geben, dem wir sagen können, mach du mal so und so. Das ist nicht Gott. Gott ist erstmal souverän. Gott kann machen, was er will. Und die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, ist nicht, Gott, ist das eigentlich gerecht, was du da machst? Sondern die Frage ist eigentlich, wie sieht dein Vertrauen aus? Vertraust du Gott, dass das, was er macht, dass er das nicht macht, weil er Spaß dran hat, Leute leiden zu sehen, sondern dass er das, was er macht, macht, weil er einen guten Plan hat. Wir hatten es am Anfang schon. Gott hat einen Plan, auch wenn wir den nicht verstehen. Wir müssen diesen Plan auch nicht verstehen, aber ist unser Vertrauen so groß, dass wir sagen, und Gott hat einen guten Plan. Gott meint es gut mit dem, was er macht. Und bei Petrus können wir genau das sehen. Was heißt es bei Petrus? In der Nacht, bevor er vorgeführt werden sollte, bevor er quasi eigentlich hingerichtet werden sollte, wie Jakobus auch, da heißt es, Petrus schläft. Petrus schläft. Und nicht nur, weil er durch diese paar Tage Gefängnis richtig fertig ist. Nein, dadurch, dass er schläft, macht er deutlich, ich weiß ganz genau, was auf mich zukommen wird. Und ich vertraue Gott, dass er es gut macht. Und ich vertraue, dass Gott da seinen Plan damit hat. Und ganz egal, ob das jetzt ist, dass ich jetzt am nächsten Tag hingerichtet werde oder ob ich ein mildes Urteil empfange, ist ganz egal. Gott hat das in der Hand. Und ich vertraue darauf, dass Gott es richtig, richtig gut macht. Petrus versucht hier nicht in dieser Nacht, bevor er hingerichtet wird, durch irgendwelche Aktionen sein geistliches Level zu pushen und hoffen, dass Gott ihn deshalb befreit. Nein, nein, nein. Er vertraut Gott und sagt, Gott, du bist Gott. Du kannst machen, was du willst. Du hast es in der Hand und ich vertraue darauf, dass du es gut machst. Ganz egal, wie es ausgeht. Ich vertraue darauf, ob ich sterbe oder ob ich lebe. Ich vertraue darauf, dass du das in der Hand hast und dass du das gut machst. Und die Frage ist, wie sieht unser Vertrauen aus? Und ja, Vertrauen wird besonders dann geprüft, wenn die Umstände hart sind. Wenn es gerade alles locker flockig ist, dann ist natürlich leicht zu vertrauen. Aber wenn es hart ist, wenn die Umstände schwierig sind, wenn wir gerade selber Leid erleben, wenn wir jemanden verloren haben, wenn wir merken, wow, in meiner Familie geht's drüber und drunter, dann ist es schwierig zu vertrauen. Zu vertrauen, dass Gott es genau dann gut meint. Aber genau dann lernen wir zu vertrauen. Wie sieht dein Vertrauen aus, wenn du es nicht verstehst? Wenn du wieder den Eindruck hast, hey, ist das überhaupt gerecht, was Gott da macht? Vertraust du darauf, dass Gott sagt, und ich meine es gut und ich habe den Plan und ich werde meinen Plan ausführen und der Plan ist gut? Und das heißt nicht, dass wir nicht volle Erwartung beten dürfen. Vertrauen auf Gott, dass es gut meint, schließt es anhaltende Gebet der Gemeinde nicht aus. Wir dürfen Gott trotzdem darum bitten, dass er die Umstände vielleicht ändern könnte. Natürlich, aber wenn es nicht so kommt, wenn Gott die Umstände nicht ändert, vertraue ich dann Gott darauf, dass er es gut meint mit dem, was in meinem Leben gerade passiert. Also das Erste an dieser Gefangennahme von Petrus sehen wir, wie reagiert die Gemeinde, wie reagieren wir auf Verfolgung. Und das, wie wir reagieren sollten, ist, wir beten dafür. Wir legen das vor Gott hin und nicht mit diesem, ja Gott, wenn du willst und wenn nicht, dann, sondern mit vollem Vertrauen, Gott, du kannst das und das lege ich dir hin. Und wenn es nicht so kommt, dann zu sagen, okay Gott, ich vertraue dir darauf, dass du es gut machst, dass du deinen Plan hast, auch wenn es nicht so kommt, wie ich das gern hätte. Und damit schauen wir uns den Rest der Geschichte einmal an. Den Rest der Geschichte, da heißt es dann, als Petrus eben in dem Gefängnis war, eine Nacht, bevor er hingerichtet werden sollte, da kommt dann ein Engel, Licht strahlt in diese Zelle, Petrus schläft, die Soldaten schlafen offensichtlich auch, die checken es gar nicht, dass da der Engel gekommen ist, Petrus checkt es auch nicht, obwohl es eigentlich dunkel ist und wenn da so ein helles Licht kommt, müssen die es doch eigentlich davon geweckt werden, aber es ist nicht so und deshalb muss der Engel dem Petrus noch einen Tritt geben, um ihn aufzuwecken und dann wacht Petrus auf und man kann sich das ganz gut vorstellen. Ich glaube, Petrus war so richtig verpeilt, als er aufgewacht ist. Er hat gar nicht gecheckt, was hier gerade passiert. Und deshalb muss der Engel ihm hier jetzt so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, was er machen soll. Petrus, steh auf, gürte dich, zieh deine Schuhe an, nimm deinen Mantel und jetzt komm endlich. Petrus ist ganz verpeilt und checkt gar nicht, was passiert. Und er macht es einfach, ganz stur, wie so ein Roboter eigentlich. Er geht dem Engel hinterher und dann lesen wir von der Befreiung. Die Fesseln fallen ab. Sie gehen an der ersten Wache vorbei, an der zweiten Wache vorbei, kommen an dieses eiserne Tor, ein Tor, das wahrscheinlich so schwer war, dass mehrere Soldaten das öffnen wollten. Und hier heißt es, es öffnet sich einfach von alleine. Und dann gehen sie noch weiter. Der Engel führt ihn noch eine Straße weiter und dann ist er weg. Und dann heißt es von Petrus, als er zu sich selbst kam. Also als Petrus zu sich selbst kam, dann hat er erstmal gecheckt, Moment mal, wo ist der Engel jetzt hin? Und dann checkt er, wow, das ist gar keine Vision, was ich hier habe, das ist Realität, das ist hier wirklich passiert. Und indem er das kapiert, macht er deutlich, ich lese nochmal seine Erkenntnis vor in Vers 11, und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat, aus der Hand des Herodes und alle Erwartungen des Volkes der Juden. Er erkennt, er wurde wirklich befreit. Er hat es nicht nur als eine Vision gezeigt bekommen. Nein, es ist Wirklichkeit, was da passiert ist. Und er betont in dieser Erkenntnis, das war nicht ich. Nicht ich, der hier jetzt selber mich befreit habe, die Soldaten verkloppt habe und dann bin ich selber raus. Nein, es war Gott. Gott hat mich hier herausgeführt. Gott hat mich aus dem Gefängnis rausgeholt. Und das Zweite in dieser Erkenntnis steckt aber noch mehr drin. Er hat hier eine Erkenntnis, die an seine erste Erkenntnis anknüpft. Seine erste Erkenntnis in Kapitel 10. Wir hatten es gestern im Gottesdienst davon, als er diese Vision hat mit dem Tuch vom Himmel, mit diesen ekelhaften Speisen für Petrus. Da hat er die erste Erkenntnis, das Evangelium von Jesus, das ist nicht nur für Juden, sondern das ist auch für die Heiden. Man muss nicht erst Jude werden, um Jesus nachfolgen zu können. Nein, man kann das auch ohne Jude zu werden. Das war die erste Erkenntnis. Und hier knüpft er jetzt an. Hier kommt eine zweite Erkenntnis, die er hat. Er sagt, Gott hat mich befreit, er hat mich gerettet aus der Hand des Herodes und alle Erwartungen des Volkes der Juden. Und in dieser Formulierung macht er eine Unterscheidung. Eine Unterscheidung zwischen sich als Jesus-Nachfolger und dem Volk der Juden. Er macht eine Unterscheidung, die bis dahin noch gar nicht da war. Am Anfang gab es diese Unterscheidung noch gar nicht. Sondern am Anfang waren die Jünger und die Jesus angenommen haben, waren genauso Juden wie der Rest der Bevölkerung aus, auch mit dem Unterschied, dass sie erkannt haben, dass Jesus der versprochene Messias ist und die anderen haben es noch nicht erkannt und die müssen davon jetzt überzeugt werden. Die Unterscheidung gab es noch nicht, aber hier stellt Petrus fest, es gibt jetzt eine Unterscheidung. Die Jesus-Nachfolger sind nicht mehr identisch mit dem Volk der Juden, sondern da gibt es einen Unterschied und er macht deutlich, und Gott hat ganz klar Position bezogen. Gott steht hinter wem? Hinter den Jesus-Nachfolgern. Gott steht nicht hinter dem Volk der Juden, sondern hinter den Jesus-Nachfolgern, hinter ihm und allen, die da noch mit dazugehören. Und das ist entscheidend, weil damit war der Glaube an Jesus war nicht mehr an das Volk Israel, an das Volk der Juden geknüpft, sondern es war ab da unabhängig davon. Die erste Erkenntnis, das Evangelium ist für alle, nicht nur für die Juden. Die zweite Erkenntnis, es gibt jetzt einen Unterschied zwischen denen, die Jesus nachfolgen, und dem Volk der Juden. Nur weil man zum Volk der Juden gehört, ist man nicht automatisch Teil dieser Jesusbewegung. Und mit dieser Erkenntnis geht er dann zum Haus der Maria. Maria, die Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, das ist der Markus, der dann später auch das Markus-Evangelium geschrieben hat. Hier wird er einmal erwähnt und Petrus geht zu diesem Haus. Warum? Weil sich dort die Gemeinde versammelt hat. Das ist eins von dem, was wir bei den Kernelementen der Gemeinde gesehen haben, dass sie sich in den Häusern trafen in der Gemeinschaft. Und das Haus der Maria, das war eines dieser Häuser, wo sie sich versammelt hatten. Ein größeres Haus, wo mehrere Leute Platz hatten. Und da geht er jetzt hin. Und dann haben wir hier eigentlich einer der humorvollen Texte in der Bibel. Petrus klopft, dann kommt die Rode und fragt, ja, wer ist da? Und Petrus sagt, ja, ich bin es. Und sie erkennt die Stimme. Und anstatt das Tor aufzumachen, geht sie rein und sagt, hey, guck mal, der Petrus ist vor der Tür. Petrus steht vor der Tür und so, ey, was geht jetzt eigentlich ab? Und dann die drinnen, anstatt zu sagen, wow, mach doch auf, lass ihn doch rein, klären die erstmal ihre theologischen Fragen. Nein, das kann doch gar nicht Petrus sein. Nein, du bist doch verrückt. Nein, du hast doch bestimmt nur eine Halluzination, du hast doch einen Engel gesehen. Sie klären erstmal ihre Fragen, anstatt zu sagen, ja, ist der Petrus denn da wirklich? Und Petrus steht währenddessen die ganze Zeit vor der Tür und fragt, Leute, was geht da drin? Eigentlich wollt ihr mich vielleicht mal reinlassen? Also klopft er nochmal, machen sie die Tür auf und Überraschung, da steht ja der Petrus. Und sie sind ganz überrascht und reden durcheinander. Wahrscheinlich hat die Rode dann irgendwas gesagt. Ja, ich hab's euch doch gesagt, dass da der Petrus steht. Ihr wollt es mir ja nicht glauben. Und Petrus sieht dieses Durcheinander und sagt jetzt, seid mal ruhig. Und dann, als sie sich dann beruhigt hatten, da sagt er zu ihnen, hey, ich wurde aus dem Gefängnis rausgeholt. Gott hat mich hier befreit. Er berichtet ihnen, wie diese Befreiung passiert ist. Und auch hier, die Betonung liegt wieder auf Gott. Gott hat mich aus dem Gefängnis rausgeholt. Er berichtet ihnen davon und dann heißt es, und Petrus geht an einen anderen Ort. Wo er hingeht, wird hier nicht genannt. Wir wissen aus dem Galaterbrief, dass er später auch mal hin und wieder in Antiochia unterwegs war, bei Paulus, da gab es dann auch eine größere Auseinandersetzung. In Apostelgeschichte 15 ist er nochmal in Jerusalem beim Apostelkonzil, wo dann die theologische Abteilung der Gemeinde mal heftig nochmal diskutiert hat. Da ist er mit dabei, aber danach wissen wir von Petrus eigentlich nicht mehr viel. Und Petrus geht an einen anderen Ort aus dem ersten Grund der Sicherheit. Er weiß, wenn er in Jerusalem bleibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Herodes ihn wieder schnappt und dann wird er beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht so lange warten. Er weiß, ich muss aus Jerusalem raus, um in Sicherheit zu sein. Aber er verlässt Jerusalem nicht, weil er Angst hat. Weil er jetzt Angst hat, nochmal in Gefangenschaft zu geraten, weil er Angst hätte, dann doch hingerichtet zu werden. Nein, das nicht. Wir haben ja gesehen, er vertraut auf Gott. Und der zweite und eigentliche Grund, warum er an einen anderen Ort geht, ist, weil er noch eine weitere Erkenntnis hat. Er wurde nicht aus dem Gefängnis befreit, damit er jetzt hier in Saus und Braus leben kann, dass er seinen Bauch in die Sonne strecken kann. Dafür wurde er nicht befreit. Dafür wurde er nicht vom Tod gerettet. Sondern Petrus weiß, Gott hat mich da rausgeholt, weil er einen Plan mit mir hat. Weil er will, dass ich noch weitergehe. Er will, dass ich den Auftrag, den Jesus gegeben hat, fortführe. Was war der Auftrag? Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Das war der Auftrag. Und Petrus weiß, ich soll diesen Auftrag weiterführen. Gott hat mich befreit, dass ich noch weiter an diesem Auftrag weiterarbeite. Und deshalb geht er an einen anderen Ort. Er weiß, in Jerusalem ist nicht mehr der Ort, jetzt ist woanders der Ort. Und wir wissen nicht, wo er hingeht, aber wir wissen, Petrus macht weiter. Wir haben ja dann noch seine Briefe, die uns überliefert sind, die Teil des Wortes Gottes sind. Wir wissen, er ist noch tätig. Am Ende landet er dann auch in Rom. Was dazwischen passiert ist, wird uns leider nicht gesagt. Wir würden es gerne noch genauer wissen, was Petrus alles gemacht hat, aber die Bibel sagt uns dann nichts mehr. Ab hier, wir haben schon gehört, ab Kapitel 13 schwenkt der Blick dann den Rest über zu Paulus. Aber auch Petrus ist weiter an diesem Auftrag aktiv. Und er weiß, für diesen Auftrag wurde er aus dem Gefängnis rausgeholt. Und auch hier können wir lernen. Denn ich habe den Eindruck, dass wir, wenn wir Gott bitten, dass er in unser Leben eingreift, dass er ein Wunder in unserem Leben tut, dass er unsere Umstände ändert, dass wir das ganz oft mit sehr egoistischen Motiven machen. Am Ende soll es doch uns besser gehen. Ich will doch ein entspanntes, ein ruhiges Leben. Ich will, dass es mir gut geht. Ich will Wohlstand und so weiter. Ich will, dass Gott in mein Leben eingreift. Ich will, dass er meine Familie wieder heil macht, dass ich ein besseres Leben habe. Ich will, dass Gott meine Krankheit wegnimmt, dass ich wieder ganz normal am Leben teilhaben kann. Ich will, dass ich. Am Ende sind es ganz egoistische Motive. Und dann ist es eigentlich, Gott sei mein Diener. Gott, mach das, dass es mir besser geht, dass ich ein besseres Leben haben darf. Und Petrus sagt, nein, das ist ganz anders. Wenn Gott eingreift, dann nicht, dass es mir nachher besser geht. Dann nicht, dass ich nachher ein tolles und einfaches Leben habe. Nein, wenn Gott eingreift, dann hat es damit zu tun, dass Gott damit etwas vorhat, damit, dass Gott einen Plan damit hat. Gott will das nutzen. Und das Erste, wie er es bei Petrus nutzt, es ist ein Zeugnis für die Gemeinde. Für die Gemeinde in Jerusalem ist es ein Zeugnis. Er berichtet ihn davon und macht ihn dadurch Mut. In dieser schweren Zeit, in dieser Verfolgungszeit lässt Gottes Mission sich nicht aufhalten durch irgendwelche Herrscher, die nicht mit Gott unterwegs sind, durch irgendwelche Gefängnisse, durch irgendwelche Umstände. Da lässt Gott sich nicht aufhalten. Und das macht der Gemeinde Mut. Und das Zweite ist eben, dass er weiter das Evangelium erzählen kann. Dass er weitergehen kann, weiter Menschen von Jesus erzählen kann. Das ist sein Auftrag. Und die Frage war, mit welchen Motiven bittest du Gott, dass er in dein Leben eingreift? Sind es diese egoistischen Motive, wo am Ende du selbst im Mittelpunkt stehst, wo du sagst, es geht am Ende um mich, dass ich ein tolles Leben habe? Oder sagst du, hey Gott, was hast du eigentlich damit vor? Wenn du jetzt in mein Leben eingreifst, was willst du damit eigentlich machen? Was willst du, dass ich dann damit mache? Was ist dein Auftrag für mich? Wie soll ich das nutzen? Wie willst du das nutzen, um am Ende deine Ehre zu bekommen? Dass vielleicht Menschen ermutigt werden, die mit Jesus unterwegs sind, dass es vielleicht ein Zeugnis für Menschen ist, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind und sehen, wow, Gott handelt auch heute noch. Die Frage ist, mit welchen Motiven willst du, dass Gott in dein Leben eingreift? Und mit diesen drei Aufgaben dürfen wir jetzt gleich in die Kleingruppe gehen. Das erste, Gebet für Geschwister in der Verfolgung. Ihr habt in der Kleingruppe ein Land, in dem Christen verfolgt werden, wo ihr ein paar Infos bekommt, wo ihr einfach diese Zeit jetzt nutzen könnt, um für diese Menschen zu beten. Da stehen auch konkrete Gebetsanliegen drauf. Nutzt das, wenn ihr sagt, ich habe das noch nie gemacht, dann probiert es mal aus. Das Zweite, die Frage für dich klären, ist Gott Gott? Ist Gott souverän? Vertraue ich Gott darauf, dass mit dem, was er tut, auch wenn ich es nicht verstehe, dass er einen guten Plan damit hat? Und das Dritte, die Frage, was könnte Gott mit dem vorhaben, was er in deinem Leben schon gemacht hat? Oder mit welchen Motiven bitte ich Gott, dass er in mein Leben eingreift? Bitte ich damit, dass ich sage, Gott, ich will das dann nutzen? Oder bitte ich Gott darum, dass es mir nachher gut geht? Mit welchen Motiven gehen wir ins Gebet, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir wollen, dass Gott eingreift? Mit diesen drei Aufgaben dürfen wir jetzt gleich in die Kleingruppe gehen und ich möchte am Abschluss noch mit uns beten. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen für dein Wort. Und es fällt so schnell weg, dass wir vergessen, dass in großen Teilen dieser Welt Menschen, die dir nachfolgen, das nicht in Freiheit tun dürfen. Schenk uns einen ganz neuen Blick dafür, dass es nicht der Normalzustand ist, dass wir so frei sind in unserem Glauben. Und dass wir wieder anfangen, wie diese Gemeinde für Petrus gebetet hat, dass wir für unsere Geschwister in der Welt beten, die verfolgt werden, die darunter leiden, wenn sie dir nachfolgen. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns ganz neu aufzeigst, in welchen Bereichen unseres Lebens es wieder dran ist, dich Gott sein zu lassen. Dass wir dich nicht behandeln wie einen Diener, sondern dass wir sagen, du bist Gott, du darfst machen, was du willst. Und wir vertrauen darauf, dass du es gut meinst. Herr, hilf du uns dabei. Und zeig du uns auch, was für einen Auftrag du hast mit dem, dass du in unser Leben eingreifst, dass du in unserem Leben wirkst. Zeig uns das ganz neu, was dein Auftrag damit ist. Und jetzt schenke uns richtig gute und tiefe Gespräche in der Kleingruppe. Lass es persönlich für jeden Einzelnen werden von uns, dass wir merken, wie du an uns arbeitest. Amen.